Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Liebe meine Mutter, ich liebe meinen Vater, aber kochen von den beiden kann keiner. Miracoli, sagt dir das noch was?
Ja, natürlich.
Das war so der Höhepunkt der kulinarischen Kost.
Moin zusammen, hier ist wieder Resonanz und Replik. Heute aus dem schönen München.
Auch von mir ein herzliches Servus zu eurer Lieblingsaudiokolumne. Micha, erzähl, es geht heute so ein bisschen nach Hawaii, oder?
Du kriegst bestimmt einen Preis für diese wunderbare Anmoderation, liebe Steffi. Aber tatsächlich, heute geht es nicht um Hawaii, sondern um Toast Hawaii. Genauer gesagt, es geht um den Podcast Toast Hawaii. Und ich muss sagen, ich bin begeistert und das kommt ja bei mir wirklich selten vor.
Weil es kein Autothema ist.
Ja, aber es ist ein Essensthema, das natürlich kommt praktisch bei mir gleich auf mit dem Thema Fahrzeug. Nein, wir haben für uns einen neuen Podcast entdeckt, den es schon seit 5 Jahren gibt. Der heißt Toast Hawaii von und mit Bettina Rust.
Und das ist schon die Verlinkung, weil wer ist Bettina Rust?
Bettina Rust ist eine Sprecherin und Journalistin, die mir so richtig ins Bewusstsein gerückt ist, tatsächlich erst durch Apokalypse und Filterkaffee, die mir aber auch in den letzten Jahrzehnten sicherlich immer mal begegnet ist, zwingend als Moderatorin, Journalistin und Sprecherin.
Genau, bei Apokalypse und Filterkaffee spricht sie nämlich die ganzen Rubriken. Und ist da quasi die Podcast-Voice, kann man so sagen. Toast Hawaii, wie bist du auf diesen Podcast gekommen? Also ich hatte den in der Peripherie immer wieder mal auch so wahrgenommen, aber bin nie drauf gekommen, mir den anzuhören. Es war ja diesmal dein Vorschlag. Wie bist du jetzt darauf gekommen, den zu machen?
Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe irgendwie nach einem neuen Thema für uns gesucht und bin scheinbar da hängen geblieben. Ich weiß es gerade nicht mehr. Am Ende des Tages ist es für mich egal, denn ich finde, es ist so ein kleiner Glücksfall. Ich habe mir jetzt angehört hier unter anderem die 200. Folge mit Ulrich Mattes als Gast, denn das ist hier auch so ein Laber-Podcast, könnte man sagen. Aber es geht um ein festes Thema, nämlich um Essen, um kulinarische Ersterinnerung, finde ich einen sehr schönen Begriff, und wie Essen einen prägt. Und auch heute einfach, was die Gäste essen, welchen Platz Essen im Alltag einnimmt. Und es hat nichts Tagesaktuelles und bringt einen einfach auf komplett andere Gedanken.
Ja, eigentlich sind es ja, kann man sagen, Porträts von Prominenten auf Basis ihrer eigenen Esskultur. Also man erfährt ja auch viel über die Biografie der Leute. Und es sind wirklich schon viele da gewesen. Wie du sagst, es ist jetzt gerade die Jubiläumsfolge rausgekommen, die 200. Und es sind wirklich ganz viele aus Film, Fernsehen, Musik, Szene, ja, viele Persönlichkeiten dort. Und die erzählen praktisch ihre Geschichte anhand quasi ihrer kulinarischen Prägung, Erfahrung, kann man das so sagen, ne? Sozialisierung.
Und ich glaube, jeder von euch kann dann auch für sich selbst feststellen, was sind eigentlich die Dinge, die mich geprägt haben? Was ist ein Signature Dish? Finde ich einen sehr schönen Begriff meiner Kindheit beispielsweise.
Was ist denn deiner?
zum Beispiel die Dampfnudeln, die meine Großmutter immer gemacht hat. Oder ihre Grießnockerln.
Bei mir, es gibt so 2, 3. Also bei mir sind es eigentlich Gerichte, die meine Mutter gemacht hat. Die hat immer eigentlich gut gekocht. Nie schnörkelig, aber immer gut. Also was ich immer gerne gegessen habe, war Ratatouille, muss ich sagen. Das hat sie immer sehr lecker gemacht. Oder also sie hat früher was gemacht, was ich auch sehr geliebt habe. Das nannte sie Hühnchenreis und Ananas. Das war einfach der Begriff des Essens. Sie hat früher in einem sehr großen amerikanischen Unternehmen gearbeitet, wo es eine Betriebskantine gab. Und dort gab es unter anderem dieses Gericht. Und dann hatte sie irgendwann da mal nachgefragt nach dem Rezept, weil sie das so gut fand. Und fing an, das zu Hause zu kochen. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hat es einen richtigen Begriff. Aber es ging bei uns ein quasi als Hühnchenreis und Ananas. Ich würde sagen, heute, das wäre sowas fast Thai-mäßiges. Also es war Hähnchen in so einer Soße mit, und dann kamen noch Bananen drauf und Ananasstückchen. In so einer curryartigen Soße, würde ich sagen.
Ja, klingt lecker. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich in diese Freundschaftsbücher, die es in der Grundschule gab, dass ich da reingeschrieben habe, irgendwie Käsesoße als Lieblingsgericht mit Nudeln. Das hat meine Mutter ab und an gemacht. Raclette liebe ich bis heute. Das war natürlich eher selten. Und in den Podcast-Folgen, die ich jetzt schon reingehört habe, kommt dann auch mal Ragoufin vor. Olli Schulz hat da irgendwie ein Ragoufin-Baguette sich mal erfunden in seinen jüngeren Jahren. Und ich hasse Ragoufin. Das gab es auch bei uns früher, ich glaube an Silvester oder Weihnachten, eine Zeit lang.
Also genau, es geht darum, welchen Stellenwert Essen bei Menschen einnimmt. Und Bettina recherchiert immer vor, was die Leute schon in Interviews oder sowas erzählt haben zum Thema Essen und stellt da gezielte Fragen. Und wir haben uns tatsächlich auch die Mühe gemacht, wieder mehrere zu hören. Wen hast du denn so gehört? Olli Schulz hast du schon gerade erwähnt. Ich habe mitgekriegt, dass es noch einen Olli in deinem Leben gab, den du sehr magst und dessen Folge du dir angehört hast.
Ja, Olli Kalkofe habe ich noch reingehört. Und ich habe tatsächlich die Jubiläumsfolge gehört, die 200. Und da war zu Gast der erste Gast dieses Podcasts, Ulrich Mattes. In der 200. Folge interviewt er quasi, also er schlüpft in die Rolle von Bettina Rust und sie ist als Host gleichzeitig auch der Gast. Das heißt, es geht um die kulinarischen Erinnerungen von Frau Rust. Und in der ersten Folge, die kurz vor Weihnachten im Corona-Jahr 2020 rauskam, war Ulrich Mattes eben auch schon zu Gast. Und was mich an dieser allerersten Folge so begeistert hat, ist der Punkt, dass man diese ganze Krisenstimmung aus Covid, die ist da einfach nicht zu spüren. Und das ist so total angenehm, weil es ist so eine Küchenatmosphäre im besten Sinne, also einer gemütlichen Wohnküche. Und ich glaube, das zieht sich so durch alle Podcasts hier. Ja.
Ja, ich habe mir unter anderem David Garrett angehört, den Stargeiger, kann man sagen. Ich habe schon viel über den gehört, habe den auch oft schon in Talkshows gesehen und sowas, aber da ging es natürlich immer um seinen Werdegang, um seine Musik, dass er eine Frühbegabtenförderung hatte und so. Und es hatte nach außen hin, finde ich, immer trotzdem, klar, man assoziierte mit New York und er wohnt da und Juilliard, einer der renommiertesten Künstlerakademien der Welt. Es hatte immer so einen Glamour-Faktor und natürlich habe ich mir nie Gedanken gemacht, was der ist, aber ich sehe den natürlich nur in Sternerestaurants irgendwo in Manhattan essen, eingeladen werden etc. Und tatsächlich fand ich es total spannend, über diese Schiene sozusagen, über diese kulinarische Schiene auch wirklich neue Sachen von ihm zu erfahren, dass er tatsächlich kulinarisch sehr spartanisch aufgewachsen ist. Also er sagt sowas wie Miracoli war bei uns schon zu Hause so ein Highlight und es wurde sich nicht viel Aufwand gemacht mit Essen. Auch eine interessante Nebeninformation, die ich über ihn noch nicht wusste, ist, dass seine Großmutter Ukrainerin war. Und die war halt so das kulinarische Highlight in seiner Familie. Also wenn die Oma mal gekocht hat, dann war es immer toll. Und deshalb liebt er heute noch Borscht. Und er ist so ein Typ, der auch tatsächlich einfach gerne ein Toast mit geschmolzenem Käse drauf isst. So. Also er ist relativ unprätentiös. Und ja, sehr bodenständig eigentlich, was Essen betrifft und seine Ansprüche und das, was er gerne mag. Und rundherum werden da dann halt auch Geschichten erzählt, auch interessante Informationen, dass seine Mutter zum Beispiel prima Ballerina war früher. Also da kommt halt auch seine künstlerische Seite. Seine Mutter hat dann erzählt auch, ohne das zu kontextualisieren, dass sie, wenn sie, als sie noch aktive Prima Ballerina war, dass sie mit ihren Mädels, dann haben die sich da abends die Nudeln reingehauen und danach ging es aufs Klo und das wurde alles ausgekotzt. Einfach, aber das war ganz normal. Also, wenn du dann natürlich noch eine Mutter hast mit Essstörung, was einfach in der Branche dazugehört und gar nicht als wunderlich eingestuft wurde, also deine Mutter wird ja jetzt auch eher, sage ich mal, Richtung 70 sein oder sowas, vermute ich, dass du dann zu Hause da Essen vielleicht gar nicht so zelebrierst, fand ich auch sehr interessant. Und wie gesagt, es gibt dann nochmal ein ganz anderes Licht so auf eine Persönlichkeit und jemanden, den ich doch eher mit einem gewissen Glamour-Faktor sehe, den Garrett, nochmal in so einem anderen Licht.
was auch schön ist, wenn halt so ein bisschen gegen Ende des Podcasts so die Fragen kommen, Kaffee oder Tee oder welche Vorspeise, Tomatensuppe oder Kürbissuppe, und darüber dann auch immer nochmal ein neuer Gesprächsfaden geknüpft wird. Auch so Aussagen wie Mais und ich hatten eine toxische Beziehung, finde ich charmant. Traurig für mich persönlich hat mich gemacht, als Bettina Rust in einer Folge meinte, ja, fragt mal eure Eltern, eure Großeltern, wie sie was kochen, bevor es quasi zu spät ist, damit man sich diese Erinnerung nachkochen kann. Und das wäre dann tatsächlich was, was ich bedauere, dass ich jetzt mir nie die Mühe gemacht habe, mal zu gucken, wie macht die Oma eigentlich die Dampfnudeln.
Gut, das war halt für 19-Jährige kein Thema, wie du sagst. Was ich sehr interessant fand, das habe ich quasi mit einem Ohr bei dir mitgehört, als du Oliver Kalkofe gehört hast, dass er sagt, wenn er krank ist, tendenziell sich Essen aus seiner Kindheit dann macht oder wünscht, wenn es ihm nicht gut geht. Und dann hat er als Beispiel ja genannt Kartoffelbrei.
Bisschen Gemüse, ne? Mit, was war das, Mais?
Und Erbsen, glaube ich.
Ja, genau, Erbsen. Ja, ja, interessant. Finde ich auch gut. Ja, ich habe das ja bis heute auch, dass bestimmtes Essen so ein Gefühl der Geborgenheit gibt.
Eine andere interessante Episode, die ich gehört habe, war über Ali Güngermisch, den Sternekoch aus München und der in Ostanatolien groß geworden ist. Ganz einfache, schlichte Verhältnisse, kein fließend Wasser. Seine Eltern hatten quasi, ja, die waren halt Bauern, also aber nicht im landwirtschaftlichen Sinne wie hier, dass man das wirklich groß vermarktet, sondern für die Selbstversorgung. Und entsprechend ist er aufgewachsen mit frischen Früchten. Die haben ein bisschen Weizen angebaut. Die haben ein paar Tiere gehalten. Die Mutter hat Käse selbst gemacht. Butter wurde gekühlt in einem Tontopf in so einem Erdloch, weil sie einfach keinen Strom hatten. Und kennt noch dieses sehr ursprüngliche Essen. Und dann ist er ja mit 10 nach München gekommen. Die Familie ist dann hierher gekommen nach Deutschland. Und diese Auswahl an Lebensmitteln, die es denn hier gab, angefangen mit wie viele Käsesorten es gibt, wie viele Fleischsorten, das hat die so überfordert, dass zum Beispiel die Mutter sich entschieden hat, nach türkischen Lebensmittelläden zu schauen, weil es dort Produkte gab, die sie schon mal gesehen hat, die sie kannte. Also wie gesagt, die sind ja auch für türkische Verhältnisse relativ abseitig aufgewachsen und waren überwiegend Selbstversorger. Und Ali Güngermisch erzählt dann, also ich meine, der hat sich ja dann zum Sternekoch entwickelt, wie er das alles total super spannend fand. Also auch erstmal overwhelmed war, aber dass er dann natürlich auch Leberkäs-Semmel gegessen hat und er hat sich durch alles durchprobiert und kam durch Freunde dann auch dann mal dazu, irgendwie sowas wie ein Kalbsrahmgulasch mit Spätzle zu essen oder sowas. Oder er war in so einem Freizeitzentrum, so eine Art Jugendzentrum, denke ich, und da wurde wohl auch gekocht und dann haben die sich da auch abgewechselt und dann gab es dann halt mal Spaghetti Bolognese, aber er hat dann auch mal irgendwie so, gab es dann auch mal Köfte, so türkische Frikadellen und sowas. Und so kam er in so einen kulinarischen Austausch. Das fand ich sehr interessant.
Ja, super interessant. Und diese Kindheitserinnerungen oder wie sich das dann weiterentwickelt hat, das kommt, glaube ich, bei jedem Gast dann irgendwie raus, ne? Und wenn teilweise auch mal ein Restaurant besucht, dann in der Kindheit so eine neue Welt eröffnet hat. Also Bettina Rust erzählt dann in der 200. Folge, wie sie beim Thailänder als Kind gewesen ist und dann feststellt, dass Gemüse ja auch knackig sein kann. Und ja. In allen Folgen kommt halt so stark raus, dass Essen eben auch eine ganz starke soziale Funktion hat.
Absolut.
Das gemeinsame Essen, irgendwie Freunde einladen. Gibt dann teilweise auch Beispiele, was man so machen kann, dass alle satt werden, uns allen schmeckt, aber der Stress jetzt nicht riesig sein muss, wenn man so eine Gästerunde hat zu Hause, weil das kommt schon in vielen der Folgen, glaube ich, zum Ausdruck, dass dann die, die da eingeladen sind in der jeweiligen Episode, durchaus auch Respekt davor hätten, jetzt selbst zu sich Leute einzuladen und zu kochen. Das finde ich dann wieder auch angenehm menschlich.
Ja, ich habe auch unter anderem die Folge von Hans Siegel gehört und da geht es unter anderem darum, also der Bergdoktor, was für eine Küche er hat. Also Bettina Rust fragt dann so, was für eine Küche hast du? Und dann sagt er eigentlich relativ klassisch mit so einem Küchenblock und vielen Gelegenheiten zum Sitzen und Stehen, dass auch Leute dabei sein können. Also seine Küche scheint schon größer zu sein und Kochen hat auch so einen Stellenwert. Das fand ich sehr interessant. Also dieses Soziale, was du angesprochen hast. Ein Satz, den ich auch schön fand oder so eine Bemerkung war, auch alles in Griffweite zu haben. Also wahrscheinlich hat er auch viele Sachen hängen. Das finde ich auch sehr sympathisch. Also als eine, die auch durchaus mal gerne kocht, um bestimmte Abläufe zu vereinfachen, wie er Sachen auch anordnet. Also weil er hat auch von seinen spartanischen Erfahrungen als Student erzählt und wie er sich an der Stelle da weiterentwickelt hat. Aber auch er hat so eine Prägung zum Beispiel. Er hatte von einem Gericht erzählt, was so sehr, sehr einfach ist, ein österreichisches, was seine Großmutter gemacht hat. Das heißt Koch. Und das ist so eine Art, er hat es quasi eingedeutscht, er sagt, so eine Art Pfannengericht. Das besteht aus Wasser, Mehl und Salz. Und das wird in Butter in der Pfanne gemacht. Und das war so ein klassisches, einfaches Holzfälleressen wohl. Um schnell Kohlenhydrate reinzukriegen, die Leute satt zu kriegen, wenig Aufwand. Und das hat er aber als Kindheitserinnerung auch für sich so. Und im Sommer gab es dann vielleicht mehr Kirschen dazu und hat das als etwas süßere Variante bekommen. Das ist so ein roter Faden ja eigentlich, so diese Kindheitserinnerung, die Bettina Rust abfragt. Und dann auch noch, gut, sie spricht halt mit tendenziell Älteren, sie ist ja auch 50 plus, würde ich sagen, so diese Erfahrung mit Südfrüchten das erste Mal oder so.
Ja, das stimmt. Kindheitserinnerungen und was die heute noch mit einem machen, das ist wirklich ein roter Faden. Lieblingsgerichte aus der Kindheit dann als Safe Space zu betrachten oder zu empfinden.
Ja, Ali Güngermisch erzählt zum Beispiel, er war total geflasht, als er das erste Mal in Deutschland eine Banane gegessen hat, weil das gab es halt bei ihm in Anatolien dann auch nicht. Und er sagte, dieser Geschmack von Bananen, das fand er so toll und die Haptik und sowas und wie eine Frucht so schmecken kann und so, weil er kennt dann halt Mandeln, Feigen, hat er erzählt, teilweise hat er nach der Schule einfach wilde Feigen vom Baum gepflückt, die noch warm waren von der Sonne, also auch sehr schöne Kindheitserinnerungen. Aber was es mit ihm nochmal gemacht hat, so ganz andere Geschmäcker zu probieren. Und Früchte sind immer irgendwie ein Thema, habe ich das Gefühl, in jeder Folge. Einer erzählt von irgendwelchen, was weiß ich, Ananas-Erfahrungen oder das erste Mal eine Mango gegessen, ne? Wie besonders das war, auch Kiwis spricht sie ja auch an. Ich glaube, das war sogar bei Oliver Kalkofe. Mhm. Und ich erinnere mich, wie meine Mutter auch gesagt hat, Kiwis haben einen hohen Vitamin-C-Gehalt, aber die sind teuer. Und deshalb haben mein Bruder und ich dann immer mal eine halbe Kiwi bekommen.
Also ich finde den Podcast absolut empfehlenswert. Was Schönes, was Leichtes, einfach rundum gelungen.
Es vermittelt so eine Coziness, finde ich, oder so ein Hygge-Gefühl oder so. Ne? Sie mit ihrer warmen Stimme und es sind ja einfach eigentlich schöne Themen, die sie da so aufbringt.
Da findest du wie immer die besseren Worte als ich. Vielen Dank. Ich habe gar nicht mehr zu sagen heute.
Dann wünschen wir euch einen wunderschönen Start in die Woche, einen schönen Montag.
Bleibt uns gewogen. Wenn ihr weitere Informationen sucht, dann schaut in die Podcast-Folgenbeschreibung. AKA Shownotes. Das fand ich so ein geiles Wort, wie sie das verwendet hat. Podcast-Folgenbeschreibung.
Den habe ich total überhört, aber gut. Ich war kurz irritiert, was du jetzt da gerade sagst.
In der 200. Folge hat sie das gesagt. Habt eine schöne Woche und hört nächsten Montag wieder rein. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.